Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa. Hallo und herzlich willkommen bei der 6. Folge Bücher und.
Genau. Mein Name ist Kevin.
Ich bin Lisa.
Und ihr hört Bücher und heute zum Thema mentale Gesundheit, Mental Health.
Richtig. Und ich habe dir ja auch eine Frage mitgebracht. Und zwar, was tust du für deine mentale Gesundheit?
Ja, ich wünsche, ich könnte sagen, ich habe einen Hund. Ist aber leider nicht meiner. ich mache verschiedene Sachen. Zum Beispiel lese ich jeden Tag. Ich weiß, es ist ein bisschen arbeitet im Verlag. Aber jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, und es ist wirklich egal, wann ich ins Bett gehe, lese ich mindestens 10 Minuten, auch wenn ich irgendwie feiern war und ich sage jetzt nicht, um welche Zeit nach Hause komme, lese ich mindestens noch mal 10 Minuten. Und das hab ich gemerkt, das tut mir richtig gut. Ich gehe ziemlich viel spazieren, frische Luft. Ich würde auch gerne sagen, ich mache viel Sport, mache ich leider nicht, aber ich nehme es mir immer vor. Und dann nehme ich mir auch ab und zu so Personal Days, bei denen ich einfach den ganzen Tag nur mache, worauf ich Bock habe. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie sieht es bei dir aus?
Ich gehe zur Therapie. Das ist so für mich auf jeden Fall das Größte für meine mentale Gesundheit. Kümmere mich um meine Diagnosen, die da irgendwie raus entstanden oder herausgekommen sind. Und versuche mich da irgendwie besser kennenzulernen. Und das tut auf jeden Fall einiges für den Kopf. Und ansonsten einfach versuche ich ganz häufig, mir Raum zu nehmen für einfach Hobbys, für die ganzen tausend Hobbys und mich nicht zu ärgern, dass der Tag so wenig Stunden hat für so viele Hobbys.
Ich habe noch etwas, was du nicht erwähnt hast, Musik.
Ja, voll. Also genau, einfach Sachen, die man gern hat, die ich mag. Das mir irgendwie zu geben, ja. Und wie ist es bei dir, Joel?
Also ich glaube, das Größte, was ich mache oder das, was mir am meisten hilft, ist tatsächlich, mich um meinen Hund zu kümmern. Und die Tagesstruktur, die sie mir gibt, 3-mal am Tag rausgehen und so weiter, viel in der frischen Luft sein. Ich arbeite nicht Vollzeit, das hilft mir auch. Ich mache viel Yoga, ich meditiere, ich trinke sehr wenig Alkohol, versuche nicht zu spät schlafen zu gehen und habe auch viel Therapie gemacht. Ja.
Ja, wir haben heute Joel Westerfeld zu Gast. Sie arbeitet als freie Journalistin und ist besonders für ihr ein Engagement zu Themen wie Körperakzeptanz, mentale Gesundheit und Feminismus bekannt. Joel war auf Instagram ab 2021 ein bisschen mehr als 2 Jahre Host des Funkformats Glanz und Natur. Und auf ihrem eigenen Account widmet sie sich regelmäßig ihren Themen und klärt über ihr Leben als Borderline-Betroffene auf. Ihr Buch Extrem fühlen, mein schrecklich schönes Leben mit Borderline, ist bei uns am 13. März vor ein paar Tagen hier im Rowohlt Verlag erschienen. Wie schön, dass du bei uns bist, Joel.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ich finde das ist ganz spannend. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was wir gerne machen für unsere mentale Gesundheit. Das Thema Self-Care, das ist schon ein wichtiges Thema, glaube ich. Auch, dass man sich auch immer aktiv vor Augen führen sollte. Ne?
Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, obwohl es schon immer wichtig war. Wisst ihr, was ich meine? Also es wurde ganz lange nicht darüber geredet und das Resultat, was daraus entstanden ist, dass ganz viele Leute Burnouts hatten und haben oder irgendwie später krank wurden oder gemerkt haben, boah, irgendwie habe ich gar nicht immer alles in meinem Leben so verfolgt, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt anfangen, früher darüber zu reden, können wir schneller und leichter auch ein glückliches Leben führen.
Ja, ich finde es auch spannend zu hören, was denn Menschen so machen für sich selbst und dass das so. Also klar gibt es so ein paar Sachen, die alle irgendwie gleich haben. Also so Entspannung tut uns wahrscheinlich allen gut oder weniger zu arbeiten oder so. Aber für die einen ist vielleicht Wellness total stressig, für die anderen ist das Self-Care oder so, ne? Also irgendwie finde ich es spannend, wie unterschiedlich das dann doch ist. Und viele Sachen verbinde ich so mit so, ja, oh Gott, das klingt jetzt voll nach so einem Senioren-Lifestyle oder so.
Das kenne ich.
Obwohl, also ja.
Senioren-Lifestyle ist der beste Lifestyle.
Ist so. Also ich glaube, ich lebe auch voll den Senioren-Lifestyle. Also nicht alles, aber auf so eine gewisse Art und Weise, weil ich sage, ich versuche irgendwie früh schlafen zu gehen und trinke eigentlich keinen Alkohol oder sehr wenig und sowas. Aber ich habe halt gemerkt, dass es der Lifestyle ist, der mich halt am gesündesten hält, macht und hält.
Ja. Wann hast du das so, meinst du, es war so ein Weg, herauszufinden, was dir gut tut?
Das war auf jeden Fall ein Weg. Also ich war sehr früh sehr krank und wenn man das alles noch nicht so richtig versteht, was da bei einem los ist, dann versucht man ja, irgendwelche Wege zu finden, damit zu copen. Und das war für mich zum Beispiel auch ganz viel feiern, ganz viel Sex haben mit irgendwelchen Leuten, einfach irgendwas spüren, was ganz doll ist. Ne? Also ich habe das richtig genossen, sonntags dieses mich scheiße fühlen, so verkatert fühlen und so richtig durch sein irgendwie. Also ich habe auch so einen Exzess gesucht, als irgendwie Gegensatz zu dieser ganzen Trauer und dieser Verzweiflung und sowas. Das Problem ist aber, dass das ja nur sehr, sehr kurzfristig hilft, ja. Nämlich in dem Moment und es danach eigentlich längerfristig alles schlimmer macht. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, über die Zeit gelernt und dann immer mehr Sachen aufgenommen, bei denen ich gemerkt habe, dass sie mir helfen. Zum Beispiel auch irgendwie eine ordentliche Ernährung und so weiter, wenn ich mich mit meinem Körper auseinandersetze und meinen Körper bewege. Und da geht es gar nicht um Selbstoptimierung oder um Look oder so. Aber wenn ich irgendwie mich in meinem Körper gut fühle, weil er sich gesund anfühlt, dann fühle ich mich auch mental besser und so weiter. Also ich glaube, ich musste das verstehen, dass alles zusammenhängt im Körper. Ja,
auch spannend, du sagst mit der Bewegung. Ich habe letztes Jahr eine Zeit lang täglich Yoga gemacht.
Mhm.
Und ich habe dann pausiert und die Pause geht bis heute, weil ich bei einer etwas doofen Bewegung irgendwie was mit der Hüfte, ich hatte schon mal was mit der Hüfte und deswegen, aber ich habe gemerkt, in diesen, das waren 3,5 Monate, wirklich jeden Tag, das hat zu meiner Routine gehört, morgens, ich setze mir einen Kaffee auf und während der Kaffee kocht, mache ich Viertelstunde, 20 Minuten Yoga und wie das einfach auch mental so unfassbar viel gebracht hat. Also natürlich auch für den Körper, man spürt sich mehr, aber dann halt auch so dieses in sich ruhen, dass das so mit sich bringt.
Ja, voll. Also ich bin da ein bisschen biased, weil ich bin Yogalehrerin.
Ja. Also, war ja nicht ohne Hintergedanken.
Ja. Also ich finde, ich bin so die Person, die irgendwelche Freunde von mir sagen immer, boah, ich habe das und das. Und ich bin so diese schlimme Person, die sagt, hast du schon mal probiert? Vielleicht Yoga? es ist überhaupt nicht die Lösung für alles. Ne? Aber es ist eigentlich bei sehr, sehr vielen Sachen immer ein Baustein, der auch noch gut tun kann. Mhm. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist so dieser Faktor, dass man das Yoga ja anders als jetzt ein Pilates oder irgendeine andere Sportart eine ganzheitliche Praxis ist, bei der es auch darum geht, quasi das Innere mit dem Äußeren zu verbinden und das Mentale mit dem Körperlichen zu verbinden, also dass man eben in Kontakt mit sich kommt. Ja, und das ist sehr wohltuend.
Ich hasse das, dass Sport so gut tut.
Ja, nervig.
So nervig. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Sport gemacht, so ein paar Mal Yoga oder wenn ich irgendwie merke, ich bin irgendwie super verspannt, dann mache ich das ein paar Mal, also so ein paar Tage hintereinander, aber an sich hasse ich es, dass das so auch hilft.
Ja, kann ich voll verstehen. Mir geht das auch mit so gesunder Ernährung so.
Also,
als ich zum ersten Mal angefangen habe, mich wirklich eine Weile so wirklich ausgewogen und gesund zu ernähren und weniger Zucker und so, war ich so, scheiße, ey, das stimmt, ja.
Ich bin viel besser.
So, ich habe das einfach wirklich konsequent irgendwie 25 Jahre nicht geglaubt vorher.
Also, vielleicht mal zu deinem Buch.
Mhm.
Es geht um Borderline. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist das überhaupt?
Ja. Borderline, eigentlich Borderline-Persönlichkeitsstörung, ist, wie der Name schon sagt, eine Persönlichkeitsstörung, also eine psychische Erkrankung oder psychische Störung, je nachdem, wie man es lieber nennen möchte. Und Borderline hat quasi, oder ein Mensch, der mit Borderline zu tun hat, leidet in der Regel unter 3 Hauptproblematiken. Das eine ist die Störung der Emotionsregulierung. Das heißt, Gefühle wechseln häufiger, tauchen deutlich intensiver auf und es ist schwerer zu regulieren, wie stark sie auftauchen. Das heißt, ich habe in meiner akutesten Krankheitsphase lange Zeit zum Beispiel keine normale Trauer empfinden können. Also wenn jetzt was passiert, wo andere Leute irgendwie sagen, boah, ich bin irgendwie traurig, ist bei mir sofort die völlige Verzweiflung gekommen. Also jede Kleinigkeit, die einen normalerweise vielleicht ein bisschen traurig macht, ist bei mir sofort geendet in, oh mein Gott, das ist so furchtbar, ich bin total verzweifelt, ich kann eigentlich nicht mehr leben. Und dann auch wirklich mit dem fast täglichen Wunsch, nicht mehr am Leben zu sein. Das ist die eine Sache. Das zweite Hauptproblem ist die Beziehung zum Selbst. Also Menschen mit Borderline können sich häufig nicht so richtig gut selber greifen, finden sich häufig auch nicht so wertvoll, finden es manchmal gar nicht gerechtfertigt, dass sie überhaupt da sind und können schon mal gar nicht verstehen, dass irgendjemand sie lieb hat. Und aus diesen beiden Sachen, würde ich sagen, resultiert das dritte Problem. Und das dritte Problem ist der Umgang in Zwischenmenschlichkeit. Also zwischenmenschliche Beziehungen sind häufig sehr stark geprägt von extremer Verlustangst und daraus resultieren häufig oder können häufig ungesunde Dynamiken entstehen. Ist aber nicht immer so.
Ja.
Und wann seit wann hast du die Diagnose?
Also ich hatte einen langen, langen Weg zur Diagnose, was aber auch gar nicht schlecht ist. Mit 17 hat zum ersten Mal eine Therapeutin zu mir gesagt, ja, das könnte in die Richtung gehen, vielleicht eine Akzentuierung, das heißt nicht so stark ausgeprägt wie eine Persönlichkeitsstörung, sondern eine leichtere Form. Hat mir aber damals gesagt, ich will dir das noch nicht aufschreiben, weil wenn wir dir so eine Diagnose geben, dann hast du die halt. Es kann aber auch sein, dass sich da Dinge noch verändern bei dir. Zum Beispiel diese Sachen mit dem Selbstbild. Das kann auch ein pubertäres Symptom sein. Ne? Also Jugendliche wissen häufig nicht so richtig, wer sind sie und wo gehören sie hin und so weiter. Es hätte also sein können, dass das auch noch weggeht und man irgendwie sagt, okay, da haben sich die Symptome auch wieder gelegt. Das war vielleicht eine kleine Akzentuierung, aber von einer Persönlichkeitsstörung kann man da nicht sprechen. Das war mit 17, dann war ich mit 18, hatte ich schwere Depression und war in der Klinik und da haben sie mir wieder gesagt, ja, wir glauben schon, aber du bist noch so jung, wir wollen noch nicht. Vielleicht geht es ja irgendwie wieder weg. Und dann habe ich irgendwie 4 Jahre so weitergelebt und dachte so, ja, ich glaube doch, das ist auch, hat sich bewahrheitet. Das habe ich irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mich verliebt, ganz doll, und habe gemerkt, oh, da ist doch noch ganz schön viel bei mir los. Und habe irgendwie mich nochmal informiert über die Krankheit, habe irgendwie online viel gelesen, dachte so, check, 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 check. Und dann habe ich, genau, war ich im Krankenhaus und habe eine Diagnostik gemacht und habe dann auch die Diagnose bekommen. Da war ich so 22.
Und wo liegt dann der Unterschied zu einer Depression? Jetzt ans Laie gefragt, weil du, was du jetzt erzählt hast, klingt von außen, gehört auch viel nach Depression.
Ja, also die Sache, die tricky ist an Borderline, ist, dass Borderline eigentlich nie alleine kommt. Mhm. Also eine Depression kannst du haben und du hast nur eine Depression, schlimm genug, eine Depression, ne? Ja. Aber das ist quasi eine Störung oder eine Krankheit, die kannst du isoliert haben. Borderline kommt nie alleine. Borderline kommt mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, mit einer Angststörung, mit einer Essstörung, mit ADHS, mit einer Depression, mit irgendwas. Also in der Regel kommt es nie alleine. Das heißt, Depression war bei mir zum Beispiel immer schon ein Teil. Also ich kann mich erinnern, dass ich Depression hatte, seit ich 11 war ungefähr. Viel später diagnostiziert, aber das sind so meine Erinnerungen daran. Und der Unterschied, das ist eine schwierige Frage eigentlich. Eigentlich ist der Unterschied, also bei einer Depression geht es ja viel um Antrieb, zum Beispiel Antriebsverlust. Ja. Es geht darum, nicht mehr so Freude empfinden zu können. Man kann sich vielleicht auch nicht mehr so gut konzentrieren und so weiter. So eine Lebensunlust vielleicht. Oder
Appetitlosigkeit.
Genau, Appetitlosigkeit, so ein generelles Unwohlsein, oft auch sein Pensum nicht mehr schaffen. Mhm. Gibt auch hochfunktionale Leute, die Switching King. Das kann alles bei Borderline sein, das muss aber gar nicht so sein. Also eine Person mit Borderline ist auch nicht immer unbedingt auch noch depressiv gleichzeitig. Also du kannst auch morgens aufstehen und super fröhlich sein.
Ja.
Es geht eher darum, dass die Stimmungsschwankungen sehr stark sind, wenn man auf dieser Emotionsebene bleibt. Dass es halt eher so ist, du bist in dem Moment super fröhlich und dann bist du super traurig und dann wütend. Und das ist irgendwie so ein Ping-Pong. Mhm. Und was auch ein Unterschied ist, was die also was Borderline sehr speziell macht, ist, dass Menschen, die mit einer Borderline-Störung zu tun haben, die kommen in andere Anspannungszustände. Das bedeutet, jeder kennt das, wenn man so, ich bin irgendwie angespannt gerade. Menschen mit Borderline können sehr, sehr, sehr viel stärker angespannt sein und kommen sehr viel schneller in diese Anspannung. Das nennt man Hochstress. Und das ist der Moment, wo Menschen dann auch sich manchmal selbst verletzen zum Beispiel oder wo sie verletzend gegenüber anderen Menschen werden. Und das hat man als depressiver Mensch zum Beispiel nicht.
Ja.
Ja.
Und diese starken Up and Downs, also ich hatte gerade gedacht, ja, an Depressionen und aber auch, wie schwierig das sehr wahrscheinlich ist, das von zum Beispiel ADHS zu unterscheiden. Und also ich habe auch eine ADHS-Diagnose und weiß darüber irgendwie sehr viel und eben auch, dass das ja auch oft eine Fehldiagnose ist, also Borderline oft diese Fehldiagnose ist und ADHS nicht erkannt wird. Und wie tricky, aber wenn ja auch beides dann da ist und das irgendwie so zu differenzieren, so
Ja, es kann tatsächlich sehr ähnlich sein. Also gerade bei ADHS bei Frauen wird häufig mit Borderline verwechselt, weil beide, ich weiß nicht, Störungen, ADHS ist ja keine Krankheit, aber genau, weil beide Störungen zum Beispiel diese Impulsivität haben oder ja auch die Impulsivität der Emotionen quasi. Ich habe auch ADHS und Borderline. Es wird häufig fehldiagnostiziert. Ich sehe aber gerade auch noch so einen anderen Trend, nämlich, dass viele Leute ihre Borderline-Diagnose auch abstreiten, nachdem die ADHS-Diagnose kam. Wobei es durchaus möglich ist, einfach beides zu haben. Ja. Also viele haben auch einfach beides. Es gibt auch Fehldiagnosen natürlich. Viele haben aber auch einfach beides. Oder sie sind durch eine Borderline-Episode gelaufen. Die ist aber schon vorbei. Und diese Symptome sind halt sind nicht mehr so stark. Also die meisten Menschen kämpfen nicht ihr Leben lang mit Borderline.
Ah, ja.
Ja.
Das ist ein häufiger Mythos, dass es unheilbar wäre. Und man das für immer hatte, stimmt gar nicht. Also das ist extrem gut therapierbar. Also man ist bestimmt nie 100% seiner Symptome los. Aber über 80% der Betroffenen würden nach 10 Jahren keine Diagnose mehr kriegen, weil die Symptome schon so schwach sind.
Spannend.
Ja.
Und um ins vielleicht privater reinzugehen, ist das bei dir so mittlerweile, dass du sagst, die Symptome sind so niederschwellig, dass das dich nicht mehr so...
Ja, tatsächlich ja. Also ich habe ja sehr stolz drauf. tatsächlich, letztes Jahr hat meine Therapeutin mir gesagt, ich würde Ihnen das heute nicht mehr diagnostizieren. Nicht, weil es eine Fehldiagnose war, sondern weil Sie sich so gut rausgearbeitet haben. Es war tatsächlich ein Gespräch, wo ich dann gesagt habe, scheiße, kann ich dieses Buch denn überhaupt noch schreiben?
Ja, die gab es.
Und sie irgendwie gesagt hat, ja, das ist ja ein Teil von Ihnen, ein Teil von Ihrer Geschichte. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, ist ja eigentlich umso schöner, dass ich irgendwie mitgeben kann, also auch eine Hoffnungsgeschichte mitgeben kann. Und so kann es irgendwie laufen, weil das die Geschichten sind, die ganz, ganz wenig erzählt werden bei Borderline. Borderline ist hochgradig stigmatisiert und deswegen sind es nicht unbedingt die Leute, die glücklich verheiratet sind, die erfolgreich im Beruf sind, whatever, die ein sehr glückliches Leben leben, die sich hinstellen und sagen, ich hab das.
Ja.
So, deswegen werden diese Geschichten nie erzählt, obwohl es sie gibt.
Ich dachte auch gerade, als du meintest, dass viele die Borderline-Diagnose erstmal so wegschieben und sagen, ich habe nur ADHS, ob das an diesem Stigma liegt, dass das so ein keinen guten Ruf hat oder irgendwie dann Leute nichts mehr mit einem zu tun haben wollen oder irgendwie, also.
Ja, ich denke schon. Also ich sage immer so, es gibt, also man sagt es immer so, ah, über psychische Erkrankungen darf man jetzt sprechen. Und ich sage immer so, ja, aber man darf nur über die netten Erkrankungen sprechen. Also über Angststörungen, Depressionen, Burnout, das ist alles nicht schön. Natürlich nicht, das ist alles schlimm. Aber es sind alles Sachen, wo man das Opfer quasi ist, ist man ja auch. Aber bei Borderline wird man halt dargestellt als ein Täter. Also du bist ein schlimmer Mensch, du bist eine schlimme Person, wenn du das hast. Und deswegen ist es kein schönes Gefühl, das zu kriegen. Also wenn man das googelt, so würde ich nicht empfehlen, zum Beispiel.
Ja. Na, ja, durch diese Hochstressphasen, ne? Dass man dann in den Phasen Sachen macht und die dann irgendwie auf einen zurückfallen, was ja bei einer Depression ja nicht der Fall ist.
Genau, und die Schwierigkeit ist dann natürlich, dass das Spektrum riesengroß ist. Also die Studienlage ist begrenzt, aber man weiß zum Beispiel schon, dass Alkohol oder generell Sucht oder Drogenmissbrauch in Kombination mit Borderline sehr, sehr explosiv ist. Und das ist zum Beispiel meistens was sehr anderes als jemand, der nicht konsumiert. Und es gibt Menschen, die, also ich würde sagen, dieses Klischee ist so, schreit und schmeißt Sachen durch die Gegend und sowas. Und es gibt es. Und es gibt auch Leute, die machen noch Schlimmeres. Mhm. Also werden wirklich noch stärker gewalttätig. Aber das ist halt überhaupt nicht so, dass das eine Regel wäre. Weil es gibt, ich weiß nicht, ob genauso viele oder mehr oder weniger, keine Ahnung. Ich kenne keine Zahlen dazu, weil es gibt, glaube ich, auch keine Zahlen dazu. Aber es gibt halt genauso die Leute, die machen das alles nicht. Also was, ich habe vielleicht mal Türen geknallt, aber das war's auch. Also ich bin niemals auf die Idee gekommen, irgendwelche Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Bin ich auch nicht, als ich irgendwie in meinen schlimmsten Phasen war. Ich sage immer, ich bin eigentlich so eine Heulbodder. Also wenn ich irgendwie im Hochstress bin, dann heule ich einfach nur. Ich heule und hasse mich so, aber auch niemand anders, einfach mich.
Ja, ja. Ja, das ist ja bei allen Störungen oder Krankheiten ja irgendwie der Fall. Also ist ja auch nicht jede Person mit ADHS irgendwie gleich. Oder und das, ich habe das Gefühl, das kommt so langsam an, dass nicht jede Person mit ADHS gleich ist, aber so über Borderline habe ich das Gefühl, weiß so gut wie niemand irgendwas und dass dieses Bild, Bild von Personen Borderline ist irgendwie so doll festgefahren und dass man da eher auch gar nicht so drüber wissen mag. Weil es ist umso schöner, dass du dieses Buch geschrieben hast. Also ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe es leider auch nicht gelesen, aber.
Kann ich noch eine Sache zu sagen mit dem ADHS und Borderline? Also ich finde das auch immer interessant, weil zum Beispiel ADHS und Borderline sind sich sehr ähnlich. Also es kann sehr ähnlich auftreten. Und ADHS zum Beispiel bei Frauen wird häufig eher als ein bisschen quirky wahrgenommen. So, die ist halt auch ein bisschen irgendwie verpeilt oder so. Keine Ahnung, die ist chaotisch. Und das ist irgendwie so ein quirky Bild. Und Borderline tritt häufig ganz, ganz ähnlich auf. Und da ist aber so, von der muss man sich fernhalten.
Das ist gefährlich.
Und das ist gefährlich. Und das wird niemand bei ADHS sagen. ADHS ist auch stigmatisiert, aber nicht so in diesem Teufelsthema.
Ja, und es gibt ja auch viele Leute, die von sich selbst sagen, ich bin chaotisch, vielleicht habe ich ADHS.
Ja, das würde auch niemand haben. Irgendwie...
Aber niemand würde das machen. Niemand würde sagen, manchmal bin ich sauer, vielleicht habe ich Borderline.
Ja, auch keiner davon abraten, eine Beziehung mit jemandem einzugehen mit ADHS.
Ja, so voll.
Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, wir hatten in der Vorbereitung uns überlegt, wie das für dich war, also dieser Weg dahin einerseits und dann auch, wie das für dich war, als du quasi die Diagnose erhalten hast. Und das hast du jetzt direkt schon erzählt. Aber uns hat dann auch interessiert, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wie war das für dein Umfeld, dass du jetzt kommst und sagst, Certified Borderline?
Ehrlich gesagt, und das ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen für Außenstehende, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, weil man muss sich das auch vorstellen, diese Zeiten, wo das so geballt ist, wo diese ganzen Emotionen so geballt kommen, ich erinnere mich an gar nichts.
Ja.
Also man ist, der Kopf ist so voll, dass man ganz viele Sachen einfach nicht weiß. Ja. Also was ich aber weiß, ist, dass bei mir auf jeden Fall keiner scheiße reagiert hat. Also ich habe...
Daran würde man sich dann wahrscheinlich erinnern.
Ich habe, glaube ich, ein sehr gut kuratiertes Umfeld um mich herum. Ist auch sowieso so ein Phänomen, was man häufig auch beobachtet bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel. Oder auch Menschen mit ADHS, neurodivergente Menschen, die bauen sich häufig schon so ein Circle auf, wo die Leute ein bisschen ähnlich sind.
Ja.
Was es ganz häufig gibt bei Borderline ist so diese BPD, Best Friends irgendwie, also zwei irgendwie Leute, die beide Borderline haben. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass bei fast allen meinen engen Freunden ist entweder ein Autismus diagnostiziert, ein ADHS oder es gab zumindest mal den Verdacht auf Borderline. Bei allen, ja. Dementsprechend wurde da sehr liebevoll.
Willkommen im Club.
Ich war mir aber auch schon sehr lange sehr sicher, muss man sagen. Also es war ja kein neues Thema. Ja. Ne? Also ich bin ja mit diesem Thema, seit ich 17 war, dieses könnte sein, das schon durch die Gegend gelaufen. Ja.
Und als es dann feststand, war das, was war das für ein Gefühl? War das so endlich jetzt Diagnose oder war das dann schon eine Trauer oder?
Ja, ambivalent irgendwie. Mhm. Einerseits total gut, weil die Diagnose zu haben bedeutet, die Möglichkeiten zu haben, die entsprechenden Therapien wahrnehmen zu dürfen und die von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Also strukturell sehr positiv. Auf einem persönlichen Level schwierig, durch die Stigmata. Es ist schwierig, sich nicht selber dann in so ein Bild zu manövrieren und zu sagen, ich bin ja das und ich bin nur das, also zu verstehen, dass man auch ein Mensch ist. Und dieser Begriff der Persönlichkeitsstörung, der ist einfach sehr böse, ne? Also Persönlichkeitsstörung, niemand will in seiner Persönlichkeit gestört sein. Was sind wir? Wir sind unsere Persönlichkeit, wir sind unser Charakter, unsere Werte. Irgendwie, ich identifiziere mich jetzt nicht so mit meinem Körper, das ist meine Hülle, aber ich, was ich bin, ist meine Persönlichkeit. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ah, deine Persönlichkeit ist aber gestört, so, dann ist das schon erstmal irgendwie noch so ein weiterer Riss, der schon wehtut. Deshalb ich zum Beispiel übergegangen bin, und das kenne ich auch aus spezifischen Borderline-Therapien, eher so, dass man mit dem Krankheitsbegriff arbeitet.
Ja.
Ich zum Beispiel bin lieber krank als gestört.
Ja, also gestört ist ja auch absolut negativ konnotiert, ne?
Ja.
Man könnte auch sagen, halt nicht normativ vielleicht.
Ja, es ist gestört klingt wie nicht normal.
Ja.
Ja.
Also bei Krankheit habe ich immer eher das Gefühl, ja, das kann auch wieder heilen.
Voll. Ja. Und ja, ich finde, Krankheit klingt irgendwie mehr auch, da kannst du nichts für.
Ja.
Ist vielleicht aber auch irgendwie was Persönliches.
Ja, das ist spannend. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Depression und da war es genau andersrum. Also das ist wirklich so, das sagt niemand, ja, das ist irgendwie eine Störung oder. Also es gibt Leute, die verstehen es nicht, aber alle checken schon, ja, das ist halt ein Krankheitsbild und da kannst du nichts für. Es ist halt schon verrückt, wie verschieden das ist, obwohl die ja so nah beieinander liegen.
Auch. Voll. Aber ich meine, das ist halt was, wo wir auch erst hingekommen sind, ja, die letzten Jahre oder vielleicht ein, zwei Jahrzehnte, dadurch, dass diese Stimmen endlich gehört wurden von depressiven Menschen. Und ich versuche ja, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass das mit anderen Krankheiten auch so sein wird. Ja.
Ist auch spannend, wir haben Statistiken uns angeschaut, auch im Vorfeld. Und etwas, was da immer wieder vorkam, was auch nicht überraschend ist, glaube ich, für uns, aber halt auch dazu beiträgt, ist, dass vor allem jüngere Generationen viel offener mit diesen Sachen umgehen. Für uns ist es normal, dass wir darüber sprechen. Wir alle drei sind oder waren in Therapie, dass wir darüber sprechen. Wenn wir mit KollegInnen reden, ist das auch ein Thema, das wird nicht mehr versteckt, das wird nicht mehr so stigmatisiert, wie das.
Ja, zum Glück, ne? Also ich bin so froh drum, einfach sagen zu können, hey, ich komme heute irgendwie ein bisschen später, ich muss noch zur Therapie und ich nicht irgendwie mir eine Ausrede ausdenken muss. So. Und ich vor allem auch jetzt irgendwie kein Mitleid oder so dadurch bekomme, sondern es ist einfach so, hey, cool, mach's was für dich. Also so,
ich
könnte auch zum Sport gehen, aber ich hasse ja Sport.
Ja, auch nicht so komisch, ist irgendwas mit der denn los, glaube ich. Weil früher war das ja irgendwie schon so, dann war man direkt geisteskrank oder... Weiß ich nicht, diese ganzen schlimmen Worte, Nervenheilanstalt oder sowas. Nee, das ist schon gut, dass sich das irgendwie verändert.
Ja. War es leicht für dich, einen Therapieplatz zu finden oder die Diagnostik irgendwie voranzutreiben? Was sind so deine Erfahrungen?
Also, bekanntermaßen ist es ja alles nicht so einfach mit Therapie. Außer man ist reich und kann sich das privat finanzieren. Also ich habe sehr viele verschiedene Therapien gemacht und die Wege waren immer unterschiedlich. Tatsächlich das Schwierigste war, es gibt eine Therapie, die häufig bei Borderline-Patienten eingesetzt wird. Das ist die dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist eine Weiterführung der Verhaltenstherapie und das ist quasi eine Therapieform, die ist speziell ausgelegt für Leute mit Emotionsregulierungsstörungen. Und die ist nachgewiesenermaßen super erfolgreich. Und bei Borderline ist es sowieso so, dass man davon ausgeht, dass nur spezifisch angepasste Therapien wirklich was bringen. Das heißt, einfach irgendwo hinzugehen und sich hinzusetzen und sagen, ich mache jetzt mal Tiefenpsychologie, das bringt ja eigentlich gar nicht so viel. Also, obwohl auch Trauma oft eine Rolle spielt, macht man eigentlich eher Verhaltenstherapie. Und da gibt es eine massive Unterversorgung. Also die DBT, so wird es abgekürzt, in einigen Bundesländern gibt es da ganz, ganz, ganz wenige Anlaufstellen. Es ist eben eine spezifische Weiterbildung, die TherapeutInnen machen müssen. Und ich bin damals sehr an meine Grenzen gekommen, als ich eine DBT gesucht habe. Es wird meistens in der Gruppe gemacht, es ist meistens eine Gruppentherapie. Ich habe jede Gruppe der Stadt, ich komme ja auch aus Hamburg, ich habe jede Gruppe der Stadt angeschrieben und ich habe alles probiert und Monate gewartet und ich war richtig verzweifelt. Ich habe alle Bücher dazu durchgelesen. Ich habe alles gemacht, was man irgendwie selber machen konnte. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr. Und dann war ich sehr verzweifelt an einem Tag und bin ins Krankenhaus gefahren und war dann in so einer notfallpsychiatrischen Sprechstunde. Und ich weiß, ich kann jetzt nicht mehr. Und ich habe Angst, dass ich bald sonst nicht mehr da bin irgendwie. Und dann hat der gesagt, krass, Sie haben das alles gemacht. So, das ist, bitte, bitte, bitte halten Sie noch ein bisschen durch. Ein bisschen durchhalten. Und dann kam relativ schnell danach von besagtem Krankenhaus die Zusage, dass ich in der Gruppe jetzt bin. Das ist nicht so einfach, in so eine DBT zu kommen, weil die auch ein bisschen was von einem verlangen. Also die verlangen, dass man wirklich bereit ist, sich zu verändern, dass man wirklich bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Die verlangen, glaube ich, wahrscheinlich auch, dass man nüchtern ist. Ja. Also man muss schon auch viel, viel geben. Man zeichnet so einen Therapievertrag und so weiter, ja. Also war schon schwer, ja.
Ist ja ganz generell so eine Geschichte, das ist ja da noch ganz viel schlimmer, aber dass es generell ja nicht einfach ist, einen Therapieplatz zu kriegen, um die Leute, die einen Therapieplatz brauchen, ja von Anfang an eigentlich nicht die Besten sind oder nicht die in der Lage sind, halt sich da so richtig reinzuhängen. Das ist ja schon...
Voll. Also ich finde es super tricky. Also man hat ja, genau wie du sagst, man hat häufig gar nicht die Kapazitäten, sich so krass zu kümmern, wie man müsste. Weil es ist ja nicht nur ein Anruf oder zwei Anrufe, sondern das ist irgendwie... die ganze Stadt abtelefonieren und dann sagen die immer, unsere Telefonsprechstunde ist mittwochs von 10 bis 10:15 Uhr. Ja. So, Halleluja. Ja. Und muss man sich so einen Stundenplan schreiben, um da irgendwie alle abzutelefonieren und da hoffen, dass irgendjemand mal rangeht und so. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, warum gibt es so wenig Kassenplätze für Therapeuten. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Warum das schwerer wird, für Psychologiestudierende in diesen Master reinzukommen und so, obwohl der Bedarf so groß ist, keine Ahnung. Ich bin froh, dass wir kassenfinanzierte Therapie haben in Deutschland, das ist auch ein großes Privileg. Ich war kürzlich im Ausland, habe mit vielen gesprochen und die waren alle so krass, es wird bei euch bezahlt und dann werde ich immer so ein bisschen gehammelt und denke so, ist schon besser als woanders, aber trotzdem nicht gut.
Ja.
Ich kann da auch allen nur raten, wenn es jemanden im Umfeld gibt, dem man gut vertraut und wo man sich Hilfe holen kann, dass man das dann auch macht. Also dass man dann fragt, hey, kannst du Mails schicken oder wie soll ich da anrufen oder so, weil manchmal ist ja auch die Hürde, irgendwo anzurufen und zu sagen, also was sagt man da überhaupt und überhaupt irgendwie auszusprechen vielleicht, was mit einem los ist und das irgendwie dann 30 Mal am Tag irgendwie zu machen, das kann echt schwer sein. Und wenn es die Menschen gibt im Umfeld, die das für einen übernehmen können, dann...
Ja, generell schon die Hürde zu telefonieren.
Ja.
Für mich, auch wenn ich gar nichts habe, schon ein Problem.
Ey, kann ich voll verstehen. Und ich glaube, was viele Leute dann auch noch haben, ist es geht mir schlecht im Poster-Mist. Sie denken, habe ich das überhaupt verdient, dass ich jetzt einen Therapieplatz wegnehme?
Ja, noch klar.
Das, genau das hatte ich. Habe ich auch in meiner Therapie, die habe ich letztes Jahr abgeschlossen im späten Frühjahr. Und da haben wir am Ende auch darüber gesprochen und gesagt, ich habe wirklich so ein schlechtes Gewissen, dass ich hier sitze. Weil ich denke, bei mir sind es so kleine Sachen, aber das darf man, glaube ich, einfach auch nicht.
Nee, und also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei dir war oder was für dich kleine Sachen sind, aber im Prinzip sollte es doch das Ziel sein, dass wir uns in die Therapie setzen, wenn wir noch nicht am kompletten Limit sind. Ja. Wir sollten nicht erst da sitzen, wenn wir schon suizidgefährdet sind, sondern viel, viel, viel früher. Und da hätte eigentlich auch unser Staat und so weiter, es gäbe Interessen daran, ne? Also wer früh sich behandelt, der kann auch länger arbeiten und bla bla, dann wird auch unser Bundeskanzler glücklich. aber natürlich auch auf persönlicher Ebene und gesundheitlicher Ebene wäre das viel besser. Und ich hätte noch einen Tipp bezüglich Therapieplätze finden. Was mir gut geholfen hat, ist, eine gute Hausärztin zu haben und mit einer guten Hausärztin diese Wartezeit bis zum Therapieplatz zu überbrücken. Und die haben nicht eine Stunde Zeit für einen, aber wenn man eine gute Ärztin hat, dann kann man mit der vielleicht sowas aushandeln wie, ich komme jede Woche für 15 Minuten oder für 20 Minuten und wir reden einfach. So, meine Ärztin hat mir das damals angeboten und mir hat das super doll geholfen.
Ja.
Dass man schon mal einen Anker hat. Ne? Ja. Und das ist dann vielleicht noch nicht die Therapeutin, aber es ist halt auch schon mal irgendwie ein Fachpersonal, was anderes als die Freundin oder so. Ja. Jemand, der mit einem professionellen Auge darauf guckt und einen unterstützt und man kann sich so ein bisschen da einkuscheln.
Ja, ich dachte gerade an, es gibt ja so ganz viele Apps, so auf Rezept und so weiter, die, also für, ich kenne eine App, die einem verschrieben wird bei ADHS, die so ein bisschen im Alltag hilft. Und gibt es ja aber auch, es gibt ja noch ganz viele andere Apps. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, und dann gibt es halt auch noch irgendwie Apps und weiß ich nicht was für Programme, die so tun, als wären sie psychologische Hilfe oder irgendwie das so bewerben, dann geht es einem danach auf jeden Fall gut und hol dir die App und alles ist toll. Und dass man da ganz schön aufpassen muss, an was man da gerät. Und ja, Mental Health als Konsumgut, finde ich ziemlich gemein.
Ah, voll.
Und dass das so, also dass unsere mentale Gesundheit so ausgenutzt wird, ist irgendwie ein schlechter Twist in dem Interesse der Gesellschaft, dass es uns irgendwie so gut geht.
Ja. Ist halt so Peak-Kapitalismus, oder? Ja. Also einfach aus allem Geld machen.
Geht halt ins Thema Selbstoptimierung.
Ja,
voll. Nicht hinterfrage, wenn es dir nicht gut geht, hinterfrage, warum geht es mir nicht gut, sondern mach ein paar Sachen, damit es dir ein bisschen besser geht.
Kaufe. Ja. Ich muss da so denken, ich hatte so ein Jahr, da hatte ich die schwere Depression, dann ging es mir sehr schlecht und auch so Peak-Borderline irgendwie Episode. Da hatte ich so Geburtstag und wir haben alle Leute nur so Sachen geschenkt, die einen so weniger depressiv machen.
Oh nein.
Nice. So viel zu der Tageslichtlampe gestellt, irgendwie so ein aromatischer Raumdiffus.
Hast du alles angemacht und nicht berieselt.
Das fiel mir einfach gerade ein. Das war extra so kacke.
Aber konntest du drüber lachen oder fandest du es auch schlimm?
Es ist mir, glaube ich, erst dann so später aufgefallen, dass sich das so gehäuft hat. Ja. Ich habe so ein bisschen so.
Ja. Aber genau wegen diesen Apps, ich glaube, vielleicht kann man ja auch dann Hausärztin, Hausarzt fragen, ob sie einem ein Rezept geben können zur Überbrückung, bis man einen Therapieplatz gefunden hat. Also, und manche Arbeitgeber bieten sowas ja sogar auch an, so digitale PsychotherapeutInnen für ein paar Stunden. Genau, also einfach so einen Puffer zu haben zwischen.
Mein Hausarzt hat mich damals krankgeschrieben und mir dann aber direkt Aufgaben mitgegeben und einen neuen Termin. Und dann musste ich, also nach 2 Wochen wieder hin, und dann hat er mich abgefragt, ob ich die Aufgaben gemacht habe. Ich dachte in dem Moment so, aber in Rückblicken war das war so gut, weil er mir dadurch eine Struktur gegeben hat.
Ja.
Das ist schon, also Hausärzte, Hausärztinnen, gute,
toll.
Sind einfach schon etwas sehr Wichtiges.
Ja, ja. Das ist ja auch schon quasi eine Sache aus der Verhaltenstherapie, die er da ja übernommen
hat. Absolut, hat er dann auch gesagt.
Ja, voll.
Das ist krass, ne? Das ist ja, also dieses ganze Gebiet von HausärztInnen ist ja eh krass groß, aber dann auch noch irgendwie psychologische Arbeit leisten. Mhm.
Ja.
Also, dass das so gemacht werden muss, ist schon doll. Wie steht ihr zu Achtsamkeit? Den Begriff.
Ich habe gerade darüber nachgedacht.
Ja,
in dem Moment. Also, ich glaube, es ist die Frage, was man damit meint. Also, es ist ja auch ein Thema, was so ein bisschen kommerzialisiert wird. Aber ursprünglich kommt die Achtsamkeit aus dem Zen-Buddhismus eigentlich. Es ist ja eine östliche Philosophie, die auch in der Schulmedizin eingesetzt wird. Also in der, ich sage mal, Borderline-Therapie, in der DBT ist es tatsächlich eins der zentralen Module, ist Achtsamkeit. Das heißt, ich habe sehr viel darüber gelernt in der Therapiezeit. Sehr viel gelernt, mich auf das zu konzentrieren, was ist. Und ich finde es sehr sinnvoll. Also es wird ja nicht ohne Grund auch in Therapien eingesetzt. Und ich finde das eigentlich auch gut, wenn die Schulmedizin auch manchmal diesen Blick wagt, auch in andere Kultursphären rein. Was machen die Leute seit Jahrhunderten da schon Schlaues und was könnten wir daraus vielleicht übernehmen? Ja. Dazu gehört es für mich auch. Ja. Du klingst aber kritisch.
Ich habe das super kritisch mal gesehen, bevor ich Therapie gemacht habe.
Ja.
Und meine Therapeutin ist da aber auch sehr hartnäckig geblieben, dass ich das mal üben sollte. Und dass es ja wirklich auch eine Übungssache ist. Sie meint, das kann man nicht von heute auf morgen irgendwie. Ja. Aber also vor allem habe ich es so belächelt, weil, also als sie mir das erklärt hat, dachte ich schon so, Gott, wie soll das funktionieren? Also einfach so diese Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und nicht zu bewerten. Dann dachte ich, ja, aber Aufmerksamkeit ist doch mein Problem. Was willst du von mir? aber ja, tatsächlich ist es ja echt ein Lernen und es ist ja nichts, was man irgendwie sofort macht und machen muss. Ist so, wenn man es dann probiert, merkt man auch, dass es so Quatsch war, das so zu belächeln. Ne? Also es ist, weil man es halt so doll bewertet hat, Sachen ja auch nicht so zu bewerten.
Ja.
Ich fand das nämlich auch so lustig. Jetzt, als du das erzählt hast, immer auch, musste ich auch darüber nachdenken. Ich fand am Anfang, das ist so ein Quatsch. Und dann hat meine Therapeutin gesagt, ja, sie dürfen das für Quatsch befinden, aber machen sie es trotzdem. Und dann meine ich, ja, aber wenn ich das mache und mir dabei gleichzeitig sage, das ist Quatsch, dann meine ich, das macht nichts, das nützt trotzdem. Und dann habe ich es gemacht und es hat mich richtig sauer gemacht, dass es dazu funktioniert.
Ich glaube, das ist was ganz Kulturelles, das ist was ganz Deutsches, das abzulehnen. Also auch ja, wenn man das nicht so gerne hört, aber so, das ist so, glaube ich, echt, das ist was wirklich Kulturelles, weil in dieser deutschen Sozialisierung, wir wollen Ergebnisse sehen sofort. Und die Achtsamkeit, die liefert die aber ganz langsam und das klingt so ein bisschen wischiwaschi erstmal. Und das mag der tendenziell atheistisch sozialisierte Deutsche halt nicht so, ist da erstmal nicht so empfänglich für. Ging mir ja früher auch so. Bis ich irgendwie Yoga und so entdeckt habe und das verstanden habe und dachte so, ah ja, die Leute da, die sind ganz schön clever mit ihrer Achtsamkeit. Weil es ist ja eben nicht so wie, keine Ahnung, ich klebe mir ein Pflaster drauf und es blutet nicht mehr, sondern ich muss das üben und dann, keine Ahnung, stehe ich an der Ampel und atme immer einmal ein und aus, wenn es gerade rot ist und komme mir bescheuert dabei vor. Aber was ja resultiert am Ende daraus ist, dass man seine Gefühle besser wahrnehmen kann, was bei Borderline zum Beispiel extrem wichtig ist, dass du verstehst, wann empfinde ich wie, wann bin ich wie angespannt, dass man nicht mehr in den Hochstress kommt zum Beispiel. Das schafft man, wenn man viel Achtsamkeit trainiert. Wenn man schnell genug versteht, wie empfinde ich gerade. Und es kann auch bei Depressionen helfen, weil es hilft, um im Moment zu sein. Also Grübeln ist ja auch ein ganz grausames Symptom der Depression.
Ja.
Das hilft einem, dieses Grübeln nicht mehr zu haben und zu machen, weil man im Moment ist. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und auch irgendwie so mal zu merken, dass man noch da ist. Irgendwie.
Ja.
Also so diese Aufmerksamkeit ins Umfeld, also so in die Geräusche oder so zu lenken und zu merken, ah, ich bin in dieser Umgebung, in der auch dieses Geräusch ist und so. Ja. Also einmal kurz zu checken, wo bin ich eigentlich?
Ja.
Mir hat das auch sehr geholfen, also so mit diesem ADHS-Ding, dass ich einfach ist immer alles so doll und dann verschwinde ich so und dann um zu merken, okay, ich bin aber noch hier in diesem Raum und ich kann darin atmen und mich bewegen und ich bin handlungsfähig und ich muss das alles gar nicht als zu doll urteilen oder so, wenn es existiert, so wie ich auch. Also so voll gut und es klingt irgendwie so esoterisch oder so, aber macht so viel Sinn.
Ja, ich finde, man kann das sogar noch auf so eine spirituelle Ebene heben. Also wenn man es größer denkt, dann ist es ja, ich existiere, ich spüre mich, ich bin ein Teil des Ganzen. Also ich bin ein Teil dieser Natur, ich bin auf dem Boden. Die Erde zieht mich zu ihr. Ich gehöre dazu, es ist alles gut. Ich bin ein kleiner Teil von diesem ganz großen Ökosystem. Es ist alles in Ordnung. Ja. Also kann man auch albern finden, das so zu sehen, aber ich finde es schön.
Ja, und also für mich war das so ein, ich kann handeln.
Ja.
Irgendwie, also so, ich bin da und man will nicht nur Dinge von mir, sondern ich möchte auch. Also so.
Voll gut, voll ermächtigend klingt das.
Ja.
Dass man auch ins Tun kommt irgendwie.
Ja, also selber sich zu sagen.
Der aus Passiven ins Aktive kommt, mit sich selbst auch. Ja.
Und das, man muss dafür sich ja gar nicht irgendwie dann so die Zeit nehmen. Also für mich war immer so ein großes Hindernis so, wo soll ich mir jetzt die 10 Minuten Zeit hernehmen mit Kindern und Arbeit und so, um jetzt irgendwie noch mal eine halbe Stunde zu meditieren oder so. Völliger Quatsch, würde ich nie machen. Also einfach Zeit und auch so, das ist so ein Nein, ich will diese Zeit dann anders nutzen.
Voll, ja.
Aber dass man das ja auch beim Kaffeekochen nutzen kann. Einfach so, hey, jeden Morgen, wenn ich mir einen Kaffee mache, checke ich ganz genau, wie ich das mache, gucke die Hände dabei, gucke denen dabei zu und nehme diesen Moment einfach bewusst wahr. Das ist ja auch schon eine gute Achtsamkeitsübung. Ja.
Weil wir haben so viel Wartezeit, die also ungenutzte, oder was heißt ungenutzt? Also ich bin dann meistens, wenn ich nicht achtsam bin, dann bin ich in meiner Wartezeit halt so.
Ja, genau. Also ja. Ich glaube, sind wir.
Sind aber, wir alle.
Ja. Und ich nehme das auch immer wieder vor, zum Beispiel, wenn ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahre. Ich vergesse es dann wieder und dann nehme ich mir mal vor, dass ich halt das Handy nicht mal nicht rausnehme, wenn ich in der U-Bahn stehe. Und halt einfach diese, das ist ja auch nicht lange, sind 11 Minuten, diese 11 Minuten einfach dafür brauche, so ein bisschen meine Gedanken durchzugehen und so den Tag zu starten.
Aber jetzt, wo wir doch schon so schöne Tipps und Tricks hier raushauen, vielleicht fällt uns ja noch was ein, was für uns so ein Life-Changer war, wo wir gemerkt haben, ey, wenn ich das jeden Tag mache, wenn ich mir dafür die Zeit nehme, jetzt mal nicht das, was wir am Anfang beantwortet haben, sondern eben was vielleicht so Tricks waren, die uns in der Therapie irgendwie mitgegeben wurden, was wir immer noch machen. Vielleicht gibt es da ja, also ich hätte zum Beispiel eine Idee. Meine Therapeutin hat mir gesagt, immer in Hamburg sind diese roten Mülleimer ja überall und immer, wenn ich einen roten Mülleimer sehe, soll ich mir sagen, ich bin wertvoll. Oder du bist schön. Wertvoll. Und also sie meinte, sag eher, du bist wertvoll, weil dann spreche ich so auch die kleine Lisa an. Und das mache ich tatsächlich jetzt immer. Und das ist ganz schön oft. Man sieht ganz schön viele rote Mülleimer in Hamburg. Das war voll schön und überhaupt nicht kompliziert.
Das ist sehr schön.
Ja,
das ist richtig schön.
Ja. Darf ich das klauen? Auf jeden Fall. Sollen bitte alle klauen. Ja. Habt ihr was mitgenommen?
Ja, bei mir ist es eigentlich relativ basic. Es ist bewusstes Atmen, was du mit der Ampel gesagt hast. Und das ist bei mir aber nicht an bestimmte Orte geknüpft, sondern zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn stehe, mache ich das häufig. Oder auch wenn ich irgendwie zu Hause sitze und dann fällt es mir ein und dann mache ich das einfach irgendwie eine Minute, zwei und komme da einfach, man merkt einfach wie selbst, wie man so zur Ruhe kommt.
Boah, ich habe jetzt nicht so was Konkretes vielleicht. doch, ich habe vielleicht eine konkrete Sache. Meine Therapeutin hat mir mal gesagt, als es um das Thema ging, so Überidentifikation mit der eigenen Krankheit, wozu viele Menschen neigen, gerade mit Persönlichkeitsstörungen, hat man zu sagen, ich bin nur noch das. Bei mir ging das um so die Trauer, um so die Depression. Ich hatte immer das Gefühl, ich bestehe nur aus Trauer. Alles in mir ist Trauer, ich bin die Trauer. Dann hat sie gesagt, ich soll mir mal so eine Figur ausdenken, die so neben mir läuft. Und das ist meine Trauer. Und das ist nicht mein Kern. Mein Kern ist was anderes. Und die Trauer, die ist halt dabei. Aber die kann man auch mal gehen lassen. Und ich stelle mir bis heute da so, wie kein Pokémon, ne? Ja. Kennt ihr Relaxo? Relaxo ist so ein riesiges blaues Vieh, was so Kräfte hat. Das schmeißt sich so in den Weg und keiner kommt mehr vorbei. Und ich stelle mir meine so Depression immer als so ein riesiges Relaxo vor, was sich manchmal so auf mich raufschmeißt, dann komme ich da nicht hoch. Ja. Irgendwie. Manchmal läuft es einfach so neben mir. Ja, ein Relaxo. Schön.
Kannst du dich doch so anlehnen.
Ja. Sehr schön.
Ja, und was meine Therapeutin mir gesagt hat, das führt vielleicht ein bisschen weit, aber das ist so ein Thema, wo Therapeuten sehr, sehr wenig drüber sprechen, ist gerade bei Menschen mit einem Uterus, dass es gut wäre, ab und zu mal zu kontrollieren, wie verhält sich meine Psyche in meinem Zyklus. Ja. Weil das ist sehr häufig aligned und da irgendwie nicht so gerne ganzheitlich gedacht wird in Deutschland, weil jeder seine Fachrichtung hat, ist so außen vor gelassen. Also da habe ich auch sehr, sehr, sehr viel über mich gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Ich war schon bei so vielen ÄrztInnen, weil ADHS-Symptome mit PMS einfach so durch die Decke gehen, aber es hat keiner eine Lösung, außer irgendwie vielleicht zu Hause sich so die Tabletten aufmachen und dann irgendwie mit Wasser anmischen und das dann irgendwie versuchen, höher zu dosieren, aber also, da kommt, also weiß ich nicht, es wird alles nicht getestet. Warum soll ich jetzt mehr Tabletten nehmen und keiner kann mir sagen, was eine Überdosis bedeuten würde oder also so.
Ja, Frauen und Gesundheit, keiner weiß.
Ey, keiner ganz schlimm.
Keiner weiß.
Das kommt dann mal vielleicht als nächstes. So. Ja. Jetzt dürfen wir über Therapie sprechen. Bald dürfen auch Frauen mit Gesundheit, wird das vielleicht auch mal erforscht.
Vielleicht.
Manchmal echt das Gefühl.
Ja.
Ja, danke, Joel, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke euch.
Das, sehr spannende und lustige Gespräch.
Ja, voll. Ja, danke auch, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ja. Und also ich hoffe, das werden auch ganz viele lesen, die nicht davon betroffen sind.
Ja, ich hoffe auch.
Das wünsche ich mir sehr für dich natürlich und auch für die anderen.
Ja, danke euch für die Einladung und fürs Interesse am Thema.
Danke auch, dass du die hier mitgebracht
hast. Ja, immer. Gerne.
Recap.
Ja, das war ja wie eine kleine Gruppentherapiestunde.
Ja, ich fand's auch eine kleine Odyssee. Wir haben so einen Bogen ganz viel besprochen. Auch sehr viel Schönes, sehr viel gelacht.
Ja, ich finde es einfach sehr schön, dass wir über all diese Themen frei sprechen können und dass wir nicht, also ich hoffe, dass es sich auch durch die älteren Generationen noch so durchringt irgendwie, dass die,
auch wichtig, dass man darüber spricht. Und ich glaube, wir haben auch heute gemerkt, wie wichtig das ist, dass man darüber spricht. Und dass man halt dieses Stigma, diesen Stigmata entgegenwirkt.
Ja. Ja, und wie viele coole Tricks man sich doch so zuschmeißen kann. Also ich denke, ich sollte vielleicht meine FreundInnen auch mal fragen, was sie so für Tricks aus der Therapie haben.
Habe ich auch gedacht, man so ein bisschen rumfragen, kleine Gruppenchat machen und
so. Also kein Gatekeeping hier mit so Erfahrungen von der Therapie. Ja.
Na, ich gehe jetzt auch gleich dann ein bisschen lesen, um runterzukommen. Aber ich habe erst noch eine Frage für dich für unsere nächste Folge.
Ja, bitte.
Lisa, hast du Insider-Geschichten aus der Buchbranche?
Auf gar keinen Fall.
Spill the bean.
Okay, ich bin gespannt und freue mich.
Da sprechen wir nächstes Mal drüber. Das war unsere aktuelle Folge Bücher und zum Thema Mental Health mit Joel Westerfeld. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut.
Dankeschön und tschüss.
Tschüss. Tschüss. So, tschüss da. Ich guck da rein. Na, egal. Bücher und.
Der Rowohlt-Podcast.
Mit Kevin.
Und Lisa.